Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, liebe Freunde, es freut mich jetzt, dass ich heute vor so vielen sein darf. Und ich habe mir ist immer wieder in den Sinn gekommen, was ist Gemeinde? Also Gemeinde ist der Leib Christi. Und das Haupt ist Jesus, mal grundsätzlich. Und dann stellt sich die Frage, warum überhaupt Gemeinde? Warum will das Jesus? Er hat uns dazu gerufen, ein Leib zu sein mit ihm. Also das muss man sich auch bildlich vorstellen. Und wir sind ein Leib. Ich möchte nur voraussetzen, zunächst, dieses Thema, es schwirrte mir im Kopf, ja, und ich habe mir gedacht, na, wie fängst du an und so weiter. Und dann habe ich natürlich im Internet eingegeben und so, da kommt gleich der Korintherbrief. Und man muss sich eigentlich nur an die Heilige Schrift, an die Bibel halten. Und dann, da steht eigentlich alles drin. Ja? Also ist eigentlich ganz einfach. Also wir sind ein Leib. Und da heißt es im 1. Korinther 12,12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wie bei unserem irdischen Leib besteht der Leib Christi aus vielen einzelnen Gliedern. Da heißt es dazu im 1. Korinther 12, 14 bis 17, nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, so bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? So wie jedes Glied im Körper seine Aufgabe hat, so hat auch jeder Mensch hier bei uns seine Aufgabe im Leib Christi. Dazu heißt es in 18 bis 20, deshalb hat Gott jedem das einzelne Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Also wir alle als Gemeinde Jesu Christi, als Leib Christi, sind voneinander abhängig. Ein Körperteil kann nicht ohne das andere sein. Seine Existenz alleine hätte keinen Sinn. Da heißt es dann weiter, darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wir bilden alle eine gemeinsame Einheit, eine untrennbare Einheit. Entweder wir gehören dazu, oder wir sind nicht dabei. Da schreibt Paulus weiter. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein. in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Also zum Beispiel, wenn die Elli so schön singt, dann freuen wir uns alle. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Wenn ein Gemeindeglied leidet, ist das genauso, wie wenn ein Glied an unserem Körper, an unserem irdischen Leib leidet. Zum Beispiel habe ich mir letztes Jahr meinen äußeren Mittelfußknochen gebrochen. Ich habe gar nicht so genau gewusst, dass man sowas überhaupt hat. Aber hat zur Folge gehabt, dass ich letztendlich, also dass der ganze Körper gehandicapt war. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder von uns hat eine besondere Aufgabe zugewiesen. Das sind, also mir ist dann so im Kopf gekommen, ja, so große Aufgaben, zum Beispiel Wunder tun, Kranke heilen, prophetische Worte verkündigen, in unbekannten Sprachen reden, die dann von anderen ausgelegt werden. Das sind alles Gaben, die können schon da sein. Aber, ja, schreibt auch Paulus dann, so sind nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer, oder kann jeder von uns Wunder tun, kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigen Weg dahin. Und das ist dann das nächste Kapitel. Und es war für mich sehr spannend, das aufzuschlagen, nämlich das Wichtigste ist natürlich, untereinander die Liebe zu üben. Und da sind wir wirklich herausgefordert, nicht nur untereinander, sondern auch zu unseren Mitmenschen, zu unserer Umgebung, zu unserem Nachbarn. Zum Beispiel jetzt bei mir, ja, wir haben einen Nachbarn, eine junge Familie, die sind vor 5 Jahren oder was eingezogen, sie war hochschwanger mit Zwillingen und das Erste, was war, wir haben damals unser Dach neu gedeckt, uns im Frühjahr dann, und das Erste, was war, ich nachmittags um 3, die Zimmerleute haben alles den Garten runtergeschmissen und um 2:30 habe ich mit der Motorsäge angefangen, das zusammenzuschneiden, ich habe gar nicht, und plötzlich steht Polizei drin im Garten. Und also sowas dann, solchen Leuten mit Liebe dann wieder entgegenzukommen, das muss ich ehrlich sagen, das fällt mir total schwer. Oder wenn die auch, ja, die grüßen auch nicht. Ja, warum auch immer, weiß ich nicht. Von Anfang an war das so. Obwohl es eigentlich eine junge Familie ist mit Kindergartenkindern. Also das ist nur mal ganz persönlich. Aber da fängt es einfach an, ja, dass man ja nicht den Kopf wegdreht. Also dann geht es eben weiter. Im ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus, was wir bestimmt schon alle mal gehört haben. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong und ein lärmendes Becken. Also es nützt alles nichts, wenn wir die Liebe nicht haben. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz den Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. alleine auf die Liebe untereinander und den Umgang mit unseren Mitmenschen im täglichen Leben kommt es an. Wenn wir nicht aufpassen, dann kommt es in unserem Leben leicht zu Ressentiments, Vorurteilen oder auch Neid in der Gemeinde und außerhalb. Also man muss sich da einfach immer wieder vorsehen. Das ist einfach so auch menschlich. Ja. Also in der Gemeinde sollen wir so miteinander umgehen, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Bei der Fußwaschung, beim letzten Abendmahl. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das gilt auch außerhalb der Gemeinde. Immer im Blick auf Gott. Er ist unser Beschützer und er gibt uns die rechten Worte zur rechten Zeit. Das ist auch immer so wichtig, finde ich. Dass man einfach im Geist Gottes bleibt, dann kriegt man es auch zur rechten Zeit. Ja. Das ist unsere erste Aufgabe in der Gemeinde. In der Gemeinde und außerhalb. Und dann zum Schluss noch ein Wort von Paulus über die Liebe. Ich wollte es eigentlich ganz vorlesen über das Handy, aber jetzt habe ich es ausgeschalten, das ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar, das ist eine ganz bedeutende Stelle in Korinther, die kennt ihr wahrscheinlich sowieso. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Ja, das gilt auch in der Ehe. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. So, das war's.
Danke, Michael. Ja, das ist der Unterschied. In dieser Welt, diese Welt liebt nur, was liebenswert ist aus Sicht dieser Welt. Gott liebt uns gerade dann, wenn wir nicht so liebenswert erscheinen. Jetzt freuen wir uns auf den Gunti und auf das, was er vorbereitet hat, zur Führung Gottes. Lasst uns den Gunti herzlich begrüßen.
Also mein Thema ist die Führung Gottes und das werde ich auch dann am Beispiel von Josef verdeutlichen. Da kann man natürlich viele andere Beispiele aus der Schrift verwenden. Und wenn wir die Schrift mal danach suchen und zwischen den Zeilen lesen, sage ich, wo man sieht, wie Gott Dinge vorbereitet, ist es erstaunlichst, was, wie detailliert und genau Gott führt und was er in diesen Führungen aber auch zumutet. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Also er fasst uns da oft nicht mit Samthandschuhen an, sondern er lässt uns da ganz dick durch die Wüste gehen teilweise und auch viele in der Schrift, wenn wir sehen. So, gegliedert ist es in die Voraussetzung, dass Gott uns führt, wie Gott führt, am Beispiel Josefs. Und was wir davon haben, letzten Endes, der Segen. Die Voraussetzung. In Sprüche 3, Vers 5, das ist für mich auch momentan eine ganz wichtige Stelle, heißt es, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Aus der Luther-Übersetzung ist das. Es gibt Übersetzungen, die sagen, wird er deine Wege ebnen. Okay. Ich finde dieses Recht führen sehr gut, weil es heißt, er nimmt uns praktisch an der Hand und führt uns. Also er geht mit uns diesen Weg. Die Voraussetzung ist das Vertrauen in ihn von Herzen. Das heißt, wir verlassen uns wirklich vollkommen auf ihn, was nichts anderes ist als effektiv Glaube. Das heißt, wir können und müssen das wirklich lernen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, da zur Ruhe zu kommen. Und das ist sehr, sehr gut, das kann ich eigentlich nur sagen. Im Hebräer 11, Vers 6 steht, aber ohne Glauben, also ohne Vertrauen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, ich setze es mal so ein, wer von Gott geführt werden möchte, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also dass er sie auch recht führt in dem Punkt. Vielen anderen Lohn auch, keine Frage. Hier liegt eindeutig die Verheißung, dass wenn wir ihm vollkommen vertrauen, also glauben, uns also absolut auf ihn verlassen, wieder ihm glauben, dass er uns so recht führen wird. Und was gibt es Wichtigeres, als die Führung Gottes in seinem Leben zu erleben, wenn man schon sagt, Herr, organisier bitte du das mit meinem Leben, damit was Gescheites rauskommt dabei. Es gibt nichts Wichtigeres. Am Beispiel von Josef. Ich gehe ein bisschen in die Geschichte, ins Alte Testament, wo wir von Josef sehen, weil es ist so ein Paradebeispiel dafür, die Weisheit Gottes zu sehen. Ich meine, aus seiner Sicht der Dinge ist er natürlich über Raum und Zeit. Also er sieht den Anfang und das Ende gleichzeitig, wie immer das funktioniert, egal. Ja. Aber durchaus notwendig. Josef war als Kind und Sohn von seinem Vater bevorzugt. Also Josef war der Sohn von Isaak, der dann Israel genannt wurde von Gott. Und er war bevorzugt und was durchaus ein sehr guter Start ins Leben wäre oder ist. Im 1. Mose 37,3 lesen wir dazu. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Heißt, Isaak war schon relativ alt und er hat ihn einfach recht gern wegen. Und er macht ihm einen bunten Rock, also etwas sehr Schönes. Jakob. Okay, sorry, Jakob. Offensichtlich ist Josef etwas naiv, beziehungsweise erkennt er nicht, stimmt, Jakob war von Josef, logisch, ausgelassen, Entschuldigung. Offensichtlich ist Josef etwas naiv, beziehungsweise erkennt er nicht, dass seine Brüder neidisch auf ihn sind. Der hat einen super schönen Rock, der Vater mag ihn lieber. Dann lesen wir im 1. Mose 37,5-8. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind oder Gram und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Also die waren stinksauer auf ihn. Darüber hinaus erzählt Josef ihnen dann noch einen Traum, den er hatte. Und wie wir später sehen werden, der auch göttlich inspiriert war. Und dieser Traum, da geht es um die Gaben, die sich also vor ihm neigen. Also seine Brüder werden sich vor ihm verneigen. Dies ist der Traum, bei dem seine Brüder sich vor ihm verneigen. Und Gott zeigt ihm letzten Endes hier schon die Zukunft, ohne dass er das weiß. Das finde ich auch hochinteressant. Aus Josefs Sicht zeigt sich hier kein augenscheinlich wohlwollendes Eingreifen Gottes. Also er kriegt jetzt letzten Endes Probleme. Ja. Er hatte zwar einen schönen Traum, was ihm aber nur Probleme oder Ärger bringt. Das Ganze spitzt sich dermaßen zu, dass seine Brüder nun beschließen, ihn zu töten. Ja, das ist super. Im 1. Mose 37,20. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Dann sagen sie halt, da wirst du sehen, was du vorhast von deinem überheblichen Schmarrn. Gell? Dabei ist er einfach nur begeistert und ehrlich. Ja? Im 1. Mose 37,28 wird er dann an midianitische Kaufleute weitergegeben. Ich lese es mal, als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube, weil sie haben ihn in eine Grube geworfen, den lieben Josef, und haben ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern verkauft und die brachten ihn nach Ägypten. Gott bewahrt Josef hier auf eine natürlich übernatürliche Weise vor seinen Brüdern. Da nun auch sein Bruder Juda übereinstimmt, ihn nicht zu töten. Ja, also es gab zwei Brüder von Josef, die gesagt haben, ey, das können wir jetzt nicht so unbedingt machen, das Blut an unseren Händen von unserem Bruder zu haben. Dann der ist gestorben, sagen wir Vater, und wir verkaufen den und dann ist er weiter und dann haben wir unsere Ruhe und müssen nicht neidisch sein. Was aber wiederum im Hintergrund wichtig ist, Gott möchte, dass Josef nach Ägypten kommt. Darum geht es eigentlich. Deswegen lässt er all das zu. Ich finde das hochinteressant. Der nächste glückliche Lebensumstand ist, ich sage die Führung Gottes hier, dass Josef in das Haus von Potiphar, des Pharaos Finanzminister, kommt. Wir sehen hier ein Grundprinzip und das ist mir in meinem Leben immer wieder passiert und da habe ich ja sogar Verheißungen mal gekriegt früher drüber und ich denke, das ist bei euch auch allen immer wieder so, bei euch zwar sieht man es ja ganz deutlich. Das Grundprinzip lautet, dass Gott immer wieder zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in unser Leben bringt oder zusammenbringt. Ja, dass Dinge zustande kommen oder gestartet werden. Oder im 1. Mose 39, 2 bis 6. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Also Gott segnet ihn, keine Frage. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und als sein Herr sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war, mit Josef, und alles, was er tat, ließ der Herr, also Gott, in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Das ist interessant. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte. Zu Hause auf dem Felde. Darum ließ er alles in Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts, außer um das, was er aß und trank. Das heißt, also dieser Potiphar hat gesagt, Josef, du bist der Chef jetzt, mach du mal. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Er hat ihm komplett vertraut. Hier sehen wir eine Entsprechung der Sprüche 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und er wird deine Wege recht führen. Also wenn das keine rechte Führung Gottes ist, dann weiß ich es auch nicht. Josefs Wege wurden von Gott geführt und geebnet. Ihm glückte alles und er bekam somit Gunst bei den Oberen in Ägypten. Im weiteren Verlauf hat es den Anschein, dass Gott Josef verlässt, denn es passiert die Geschichte mit Potiphars Frau, die Josef begehrt und mit ihm ins Bett möchte. Weil es heißt auch in der Schrift, Josef, der war recht hübsch, der war ganz ansehnlich, das war ein fescher Bursch. Dann hat sie sich gedacht, den genehmige ich mir mal, weil ich bin ja eh die Frau vom Chef. 1. Mose 39, 6 bis 10 lesen wir, darum ließ er alles in Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Genau. Dieser Punkt. Die Frau des Potiphar hatte ein Auge auf Josef geworfen, aber Josef hat sich beständig dagegen gewehrt. Es ging Tage so, bis sie handgreiflich wurde und ihn zwingen wollte. Er geflohen ist und dabei seinen Umhang verlor. Er weigert sich vor Gott und den Menschen zu sündigen. Er wusste, wenn ich mit der in die Kiste steige, ist es einfach total daneben. Geht nicht. Ja. Und außerdem, also, wenn sie ihn erwischt hätten dabei, dann wahrscheinlich Rübe ab. Ja. Wir können sehen, dass Josef von der Frau täglich bedrängt wurde, mit ihr ins Bett zu gehen und er sich absolut richtig verhielt. Sie aber verleumdete ihn und hat die Sache vollkommen verkehrt dargestellt. Also heißt, sie zieht eine mächtige Lüge auf im 1. Mose 39, 11 bis 18. Und Josef fällt hier augenscheinlich dieser Lüge zum Opfer und Gott lässt es zu. Das ist Gottes Weisheit, wie wir später sehen werden. Das heißt, Gott lässt zu, dass er vom Haushalter eines höchsten Beamten in Ägypten absteigt ins Gefängnis. Also das ist der krasseste Abstieg, den man sich wohl vorstellen kann. Von einer absolut hohen angesehenen Position runter ins Gefängnis, wo es steht jetzt in der Schrift, aber wenn du die Frau vom Chef anbaggerst und das, glaube ich, das ist lebensgefährlich, könnte das sein. Und es wäre falsch anzunehmen, dass Josef das egal war. Ich schätze nicht, dass Josef drauf war, so, wurscht, gehen wir halt ins Gefängnis, gell, weil das ist auch schön. Sondern das war für ihn, ja, das war für ihn mit Sicherheit ein Schicksalsschlag par excellence. Aber Gott war auch da mit ihm in seinen neuen Lebensumständen und er hatte da auch Gunst und Erfolg. Also das sagt die Schrift eindeutig, wenn wir die Geschichte lesen. Im 1. Mose 39, 19 bis 21. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm Gunst, die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Aha, also ob er beim Potiphar ist und der Potiphar ihm alles in die Hände legt und sagt, mach du mal, oder ob er im Gefängnis ist und der Chef vom Gefängnis sagt, hey, du bist geschickt, du bist schlau, du bist gescheit, du bist anscheinend verlässlich, du, auf geht's, pack mal's, mach du das mal. Also das sind alles Eigenschaften und Dinge, die Gott ihm hier zugunsten getan hat und ihn gesegnet hat. Und ich glaube, wenn wir mal bei uns schauen, wie wir auch oft gesegnet sind durch das in dem, was wir machen, ja, in unserem Beruf, was auch immer, wo wir sagen können, also ich kann es jedenfalls sagen, vielen Dank, weil das ist ein Riesensegen, was ich für einen Beruf habe und dass der funktioniert und dass ich wirklich total versorgt bin. Die Wendung wird eingeleitet und für Josef ergeben sich glückliche Umstände. Aha, da haben wir auch wieder Gottes Führung. Allerdings, Josef begreift es noch nicht, weil er steckt ja in seinem Leben drin. Er erlebt es ja von sich aus. Im 1. Mose 40, 21 bis 23 sehen wir, dass der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos, die haben irgendwie sich was zu Schulden kommen lassen, die haben Mist gebaut und kommen ins Gefängnis. Dort haben beide jeweils einen Traum und Josef kann diese Träume deuten und auslegen. Auch hier gibt Gott Josef eine Fähigkeit, intuitiv zu sagen, hey, pass auf, dein Traum bedeutet das und dein Traum bedeutet das. Ja? Und da geht es also praktisch darum, dass Josef dadurch voraussagt, dass der Mundschenk wieder in sein Amt eingesetzt wird und dass aber der Bäcker aufgehängt werden wird. So, der Mundschenk darf wieder seine Arbeit verrichten und obwohl Josef ihn gebeten hatte, weil er wusste, dass er wieder aus dem Gefängnis kommt, ein gutes Wort beim Pharao für ihn einzulegen, vergisst doch der Mundschenk tatsächlich diese Begebenheit mit Josef und Josef bleibt im Gefängnis. Also seine Hoffnung zu sagen, hey, vielleicht komme ich da raus, das war doch super, jetzt mache ich mal was, ich muss mich ja irgendwie bemühen auch, ja, das war ja super, eine Gelegenheit. Die wird also herb enttäuscht. Bis dahin kann Josef noch nicht erkennen, dass das, was er hier macht, nämlich die Träume seiner Mitgefangenen zu deuten, ihm später helfen wird. Die Wendung zum Guten für Josef kommt noch nicht, denn Gott lässt zu, dass der oberste Mundschenk ihn und seine Fähigkeit, Träume zu deuten, vergaß, wie ich gerade gesagt habe. Erst 2 Jahre später, also 2 Jahre, 24 Monate, 365 mal 2 Tage, also 50 mal 2 Tage. So lang sitzt Josef in dem Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er da eine Plüschcouch gehabt hat oder ob es da sehr angenehm war. Also Gefängnis, schätze ich, in Ägypten ist nicht der Hit. Ja? So. Und da gibt es durchaus eine Entsprechung zu Prediger 3,1, in dem heißt es nämlich, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So, das ist jetzt das, wo ich sage, hier mutet Gott Josef wirklich einiges zu. Und er muss das da drin aushalten. Die eigentliche Wendung kommt, wie gesagt, erst über 2 Jahre später. Im 1. Mose 41, 1 bis 57, bitte zum Selbststudium, kann ich nur empfehlen. Jetzt nach über 2 Jahren hat der Pharao nämlich einen Traum. Und das ist der bekannte Traum. Prediger 3,1 habe ich da nur hineingestellt, um zu zeigen, alles hat seine Zeit. Also jetzt war es Zeit, dass dieser Pharao diesen Traum hatte, weil nämlich eine Hungersnot über Ägypten kommen wird nach 7 Jahren. Und das ist dieser durchaus bekannte Traum, wo der Pharao von den 7 fetten und von den 7 mageren Kühen träumt. Und erst jetzt wird sich an Josef erinnert. Aha, also anscheinend hat der Mundschenk, der anscheinend jetzt dann doch noch weiter beschäftigt wurde, gesagt, Moment, da gab es einen und der sitzt im Gefängnis und der konnte damals unsere Träume deuten. Schau doch mal vielleicht und so weiter. Jetzt wird Josef aus dem Gefängnis geholt und kann mit der Gunst Gottes die Träume deuten und darüber hinaus dem Pharao die Weisheit vermitteln, wie er sein Land bewahren kann. Also es geht nicht nur, dass er sagt, ja gut, das heißt das, danke, Wiederschauen, sondern er sagt, mach bitte das und das, dass das dass eigentlich gut geht. Also auch hier ist Gott nicht daran interessiert, die Ägypter irgendwie in die Pfanne zu hauen, weil sie jetzt vielleicht, sie gehören nicht zu seinem Volk, sie sind auch nicht gläubig an ihn, sondern die glauben an Isis und an sonstige Götter und an Katzen und so weiter und so fort. Ja. Nun gut, wir sehen hier, dass Gott auch die Ungläubigen und Fremden benutzt, um die Gläubigen, seine Kinder, sein Volk zu führen und zu beschützen und zu bewahren. Dieses Wunder holt Josef jetzt aus dem Gefängnis, also dass er diesen Traum deuten kann. Und Josef ist und wird rehabilitiert und steigt jetzt wieder vollkommen digital vom absoluten Nullpunkt 0 und 1 auf zu einem der mächtigsten Männer in Ägypten, und zwar noch weiter als damals in Potiphas Haus. Was nun, in Klammern wieder, die Führung Gottes, die Grundlage dafür ist, dass das israelitische Volk später überleben kann. Und das war das langfristige Ziel, weil Gott wusste das nämlich. Durch die Weisheit, die Gott durch Josef übermittelt hatte, konnte Ägypten ein Segen für die umliegenden Völker sein und letzten Endes für sein auserwähltes Volk. Welch ein Segen Gottes durch Josef für alle Beteiligten dort. Dann fängt Gott an, die Familie Josefs wieder zusammenzuführen. Das könnt ihr alles lesen, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und dadurch letzten Endes das Volk Israel zu beschützen und zu segnen. Im 1. Mose 41 bis 1. Mose 47, also wirklich diese Kapitel im Selbststudium, bitte gerne lesen, erfüllt sich hier zusammengefasst der Plan Gottes. Und zwar die Zusammenführung der Familie von Josef, die Bewahrung und der Schutz des Volkes Israels und eine neue Heimat für das Volk, in dem es sich jetzt mehren und gedeihen kann, weil es dann nämlich was zu essen gibt und woanders nämlich nicht. Um dann das Volk 400 Jahre später durch Mose in ihr eigenes Land zu führen. So, der Segen. Wer hat jetzt davon was? Eigentlich haben alle was davon. Die Ägypter haben was davon, die haben was zum Essen gehabt. Die Israeliten haben was davon gehabt. Sie wurden gesegnet. Und Gott hat sogar diese Familie wieder zusammengeführt. Also es war ihm, nichts war ihm egal, auch nicht das Seelenwohl und das Seelenheil seines Vaters und aller Brüder etc. Wenn man das mal liest, wie bewegend das teilweise ist, wie Josef dann weggehen muss, weil er sich seinen Brüdern und seiner Familie nicht gleich zu erkennen gibt. Der geht weg und weint, weil er so bewegt ist. Also Gott ist das überhaupt nicht egal. Also er ist da durchaus sehr sensibel und sehr, 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 sehr rücksichtsvoll. Rückblickend können wir sehen, wenn Josef nicht ins Gefängnis gekommen wäre, also Gott die Lüge der Frau von Potiphar nicht zugelassen hätte, hätte Josef den Mundschenk nicht getroffen und wäre somit später auch nicht vor den Pharao gekommen und hätte nicht der Mann werden können, der er werden sollte. Also ich denke, es liegt nahe, dass Josef im Gefängnis, also Gott tut nichts umsonst. Also Dinge, die uns passieren, wenn wir ihm vertrauen, sind nie umsonst. Aber wenn wir sagen, um Gottes Willen, bitte, wie komme ich da wieder raus? Wie schrecklich ist das? Wie schlimm ist das? Wie böse oder keine Ahnung auch immer. Gott tut nie was umsonst. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Umstände in diesem Gefängnis dort, dass Josef dort entsprechend geprägt und charakterlich gestaltet wurde. Die Schrift sagt uns das nicht, das ist auch nur meine Meinung, aber es liegt sehr, sehr nahe. Wie gesagt, wir sehen hier erst im Rückblick die geniale Führung und Weisheit Gottes. Vertrauen auf Gottes Führung hat immer Segen zur Folge, egal wie viel Gott uns zumutet. Er verspricht uns auch, er wird uns nicht über unsere Kraft hinaus belasten. Dazu brauchen wir aber wirklich absolutes Vertrauen zu ihm und dürfen nicht zu sehr auf die Umstände sehen, sondern müssen ihm fest im Blick halten und mit ihm ständig Gemeinschaft haben, als Kinder zu einem Vater. Und so müssen wir es auch sehen, dass wir uns echt auf seinen Schoß setzen, obwohl der allmächtige Gott ist, obwohl wir Ehrfurcht haben vor ihm und auch auf die Knie gehen, aber uns gleichzeitig auch auf seinen Schoß setzen und uns von ihm wirklich lieben lassen und führen lassen. Amen.
Zum Abendmahl. Wir müssen alles Folgendes erkennen. Als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, war das eine geschlossene Gesellschaft. Jesus hat nicht die ganze Stadt zum Abendmahl eingeladen. Er hat sehr sorgfältig selektiert. Auch wenn ein Judas dabei war. Hat Jesus gewusst, dass Judas ihm verraten wird? Ja. Hat Jesus zugelassen, dass er vom Brot nimmt und aus dem Kelch trinkt? Ja. Ja. Aber das war die Verantwortung von Judas selbst, so wie es heute auch von uns die Verantwortung. Hat Jesus dem Judas die Füße gewaschen? Ja. Erstaunlich. Die Teilnahme am Abendmahl ist an Voraussetzungen geknüpft, liebe Geschwister, und ist nicht jedem zugänglich. Die Teilnahme am Abendmahl ist etwas ganz Besonderes. An welche Voraussetzungen? An die Voraussetzung, dass wir verstehen, dass es die Gemeinschaft des Blutes und des Leibes Christi ist. Wir lesen dazu im 1. Korinther 10, 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Verstehen wir, was hier in diesem symbolischen Akt passiert? Wir machen uns eins mit Christus. Wir zelebrieren sozusagen die Zugehörigkeit zu Christus, zu seinem Leib. Aber die Voraussetzung, lass uns da noch ein ganz bisschen verweilen. Was ist die Voraussetzung, um am Mahl des Herrn teilnehmen zu dürfen? So wie Christus seinen Leib für uns gebrochen hat und sein Blut für uns vergossen hat, so ist auch die Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl, dass wir uns von Gott brechen lassen. Das Brot hat der Michael oder wer es auch immer in kleine Stücke gebrochen. Das ist sozusagen symbolhaft, wie der Leib Christi für uns gebrochen wurde. Das heißt, lassen wir uns von Gott brechen? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Wir verstehen aus der Schrift, dass die größte Sünde, die wir Menschen gegen Gott tun können, diejenige ist, dass wir ihn verleugnen, dass wir verleugnen, dass Gott unser Schöpfer ist. Wir erfinden den Urknall. Dass wir ihn verleugnen und unser eigenes Leben gemäß unserem eigenen Willen leben wollen. Das ist die größte Sünde gegen Gott. Wo doch jeder anhand der Schöpfung erkennen muss, es gibt einen Schöpfer. Nein, wir verleugnen ihn, um ja nicht eine letzte Instanz über uns akzeptieren zu müssen. Und unser eigenes Leben gemäß unserem eigenen Willen leben wollen, insbesondere dann, wenn wir sagen, dass Jesus Christus unser Erlöser, Heiland und Herr ist. Das ist die Oberheuchelei, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr, er hat mich erlöst, ich komme in den Himmel. Wenn wir dann noch unabhängig von Gott unser eigenes Leben leben wollen nach unserem Willen, dann erfüllen wir die Voraussetzung nicht, um am Abendmahl teilnehmen zu können. Lukas 9, 23, hier spricht Jesus. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, er sagt nicht, du musst mir nachkommen. Er sagt, wenn du mir nachkommen willst, weil du das willst vom Herzen her, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was bedeutet das? Was meint Jesus mit verleugne er sich selbst? Was meinst du, Herr? Damit ist gemeint, dass wir unseren eigenen Willen aufgeben und unter den Willen Gottes stellen. Genauso wie Jesus das ständig tat. Jesus ist ja nicht als Roboter hierher gekommen. Er hat ja einen eigenen Willen gehabt. Wir sehen das bei dem Gebet. Vater, gibt es einen Weg, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Vater, das wäre mein Wille. Er hat einen eigenen freien Willen gehabt, Jesus. Aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das erwartet Gott von uns, dass wir uns brechen lassen in unserem eigenen Willen. Dass wir verstehen, dass wir uns selbst, unseren eigenen Willen verleugnen müssen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Und das ist die Voraussetzung fürs Abendmahl. Dazu sagt uns der Heilige Geist durch den Apostel Petrus noch Folgendes. Das ist jetzt nämlich die andere Seite von der Geschichte. 2. Petrus 2, 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Der Petrus sagt es zu uns, zur Gemeinde. Unter euch werden falsche Lehrer sein. Es gibt falsche Propheten, aber das Allerschlimmste ist durch die ganze Schrift hindurch die falschen Lehrer, die Irrlehrer. Das sind die Allerschlimmsten. Die Propheten die haben auch giftige Wirkung. Aber noch giftiger ist die Wirkung der falschen Lehrer. Und jetzt schau her, was er meint, der Petrus. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringen, die Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter oder den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnell das Verderben zu. Jesus sagt ganz klipp und klar, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Ordne seinen eigenen Willen, dem Willen Gottes, unter, ständig, jeden Tag, aufs Neue. Und hier sagt der Petrus, sie verleugnen, dass Jesus ihr Herr ist, der sie erkauft hat. Und da schließt sich der Kreis dieser Sünde, dieser Rebellion gegen Gott. Das Abendmahl ist somit nicht für diejenigen Menschen zugänglich, die nicht in dieser Wahrheit wandeln wollen. Ja, die keine Liebe zur Wahrheit haben. Klammer auf, zu Gott und seinem Wort. Weil Gott ist das Wort. Und die nicht akzeptieren wollen, dass sie durch den gebrochenen Leib Christi und sein vergossenes Blut für Gott erkauft wurden. Wir sind für Gott erkauft. Es ist nicht zugänglich, das Abendmahl nämlich, es ist nicht zugänglich für diejenigen, die weiterhin bewusst in der Sünde leben und nicht zu Gott umkehren wollen. In Sünde heißt jetzt nicht unbedingt jemanden umbringen oder einen großen Betrug machen. Sünde heißt in erster Linie, dass ich meinen eigenen Willen durchsetze und Gott soll bitteschön mein Leben segnen. Lasst uns bitte daran denken, dass deine und meine Sünden Christus ans Kreuz gebracht haben. Wenn du weiterhin sündigst, bist du mit denen, die zu Pilatus schreien, kreuzige, kreuzige, kreuzige hin. Für dich muss Christus immer wieder gekreuzigt werden. Und zwar auf Basis seiner Liebe. Wir dürfen das nicht verwechseln. Ja, unsere Sünden haben Christus ans Kreuz gebracht. Aber es war auf der Basis seiner Liebe. Jeder, der sagt, er sei ein Jünger Jesu und seine Sünde nicht ernsthaft aufgeben will, der tritt das Blut Jesu mit Füßen. Wir müssen uns das vor Augen halten, Geschwister. Wenn wir mutwillig sündigen, treten wir sein Blut mit Füßen. Das Abendmahl ist aber für diejenigen zugänglich, die verstehen, dass sie nicht mehr sich selbst gehören, sondern für Gott erkauft wurden. Und die verstehen und akzeptieren, dass sie für die Sünde gestorben sind und nicht mehr sündigen müssen. Römer 6,10 sagt uns der Heilige Geist durch den Paulus, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Das heißt, sind wir mit Christus gekreuzigt. Bei der Neugeburt sind wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wenn allerdings du oder ich, wenn wir gefallen sind, nicht weil wir mutwillig sündigen, weil uns Gott wurscht ist, sondern wenn wir wirklich nicht sündigen wollen und wir sind gefallen, kein Problem. Das heißt, Sünde getan haben und es bereuen und darüber Buße tun, dann ist das Blut Christi genau für uns richtig. Genau dafür ist es da, da es uns von allen unseren Sünden reinigt. Und der Apostel Johannes sagt, wenn jemand sagt, dass er nicht gesündigt hat, macht er Gott zum Lügner. Wenn wir aber sündigen, sagt er, und unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Geschwister, wenn uns was passiert, wenn wir sündigen, es ist kein Problem, wenn wir es bereuen und um Verzeihung bitten. Aber wir sollten auch alles unternehmen, dass es besser mit uns wird. Dass es besser mit uns wird. Wir wollen unser Leben heiligen. Wir kennen maximal 1% von dir und deinem Leben, mehr nicht. Wir sehen uns am Sonntag hier ein paar Stunden, die ganze Woche sehen wir uns nicht. Wir können ein bisschen was an deinen Früchten bewerten und beurteilen, aber ich sage mal, wir kennen maximal 1% von dir und deinem Leben. Es gibt nämlich, warum sage ich das? Ich sage deswegen, weil es gibt Gemeinschaften, die sagen, nein, wir prüfen dich und dann lassen wir dich zu oder nicht zu. Und wenn du keine Empfehlungsschreiben hast, sowieso nicht und so weiter von anderer Gemeinde. Nein, das machen wir nicht, weil wir können dich gar nicht prüfen, weil wir dich gar nicht kennen. Maximal 1-2%. Wir können auch die Verantwortung für diese Prüfung nicht übernehmen. Wir können nicht sagen, ob du teilnehmen kannst oder nicht. Das steht uns nicht zu. Du selbst bist dafür verantwortlich. Du bist verantwortlich. Wieso? Weil dazu sagt die Heilige Schrift 1. Korinther 11, 28, der Mensch prüfe aber sich selbst. Du bist verantwortlich. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Du selbst musst dich prüfen. Du selbst hast die Verantwortung. Nicht wir, auch als Älteste nicht, weil wir es gar nicht können. Weiterhin sagt die Heilige Schrift durch den Apostel Paulus Folgendes. 1. Korinther 11, 27. Wer also unwürdig das Brot isst, unwürdig heißt, du bist in Rebellion zu Gott, du sündigst, tust nicht Buße und isst trotzdem. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, ja, dann nehme ich nicht teil. Das ist keine Option für uns, Geschwister. Das ist keine Option. Sondern wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann tu Buße, bereue die Sünde und dann wird dir vergeben und dann nimm teil. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Und jetzt kommt die Liebe Gottes zum Vorschein hier im Vers 32 im 1. Korinther 11. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, weil wir uns nicht selber gerichtet haben, jetzt richtet uns der Herr. Warum? So werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Amen. Amen. Geschwister, lass uns aufstehen und miteinander das Gebet unseres Herrn beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.